Jetzt ist es Hass, schreibt die Zeit von dieser Woche und morgen. Die Gesellschaft radikalisiert sich und Menschen haben Angst. Was ist das für ein Prozess, der da gerade läuft und wo stehen wir eigentlich? Das frage ich Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Erstmal würde ich sagen, dass mit Monday die Woche eigentlich sehr schön beginnt. Also es gibt nicht nur Hass und es gibt nicht nur hässliche Geschichten. Also wir beide am Telefon und bei einem Espresso ist ja auch was Nettes. Ja, wir müssen aufpassen. Mein Wunsch wäre ja natürlich, dass wir verbal alle abrüsten, auch diejenigen, die es gut meinen, also jetzt nicht nur die irgendwo auf der Bühne stehen, bei der Pegida in Dresden heute vielleicht oder
die Pegida heute
in Thüringen. Dass man denen nicht so ohne weiteres beikommt, ist klar, aber dass wir auch alle aufhören, ständig Angst und Hass und all diese Dinge zu gebrauchen. Ich glaube, wir erzeugen ein Grundrauschen, was viele Menschen, die vielleicht nicht ganz so aufgeregt wären, in Aufregung versetzt und das nützt uns nicht viel. Ruhe bewahren, ich glaube, im Augenblick macht es die Merkel richtig, das heißt, sie lässt sich nicht beeindrucken von den Dingen. Es ist ja bemerkenswert, dass die Linke und die SPD ihr applaudieren und ihre eigene Partei doch ziemlich deppert dasteht. Also ich glaube insgesamt, es kann deutlich schlimmer kommen und wir sind noch lange nicht am Ende. Also Ruhe bewahren, das kriegen wir schon hin.
Der Balkan-Gipfel, der heute Nacht lief, mit 17 Punkten gegen das Flüchtlingschaos, wie Spiegel Online heute schreibt, ist das ein Anfang, dass es wieder tatsächlich eine europäische Flüchtlingspolitik gibt? Gibt es da Hoffnung?
Ja, der Druck seitens der Größeren in der EU ist natürlich gewaltig, auch Deutschlands, auch Österreichs, das Ganze in geordnete Bahnen zu kriegen. Es gab ja die Hoffnung, dass der Herbst dazu führt, dass die Leute da unten in den Kriegsgebieten, sage ich mal, erstmal verharren. Ob das vielleicht dann im Dezember oder Januar der Fall ist, wissen wir nicht, aber im Augenblick ist der Druck immer noch da. Es scheint eher so zu sein, dass die Leute noch, solange es nicht ganz so kalt ist, noch kommen wollen. Aber ich vermute mal, viele von denen, die da irgendwo durch Anatolien kommen, wissen natürlich nicht hundertprozentig, wie bei uns hier der November ist. Und insofern diese Ströme entlang der Balkanroute, das ist schon natürlich eine große Herausforderung. Ich hoffe, dass zumindest die schwerste Not gelindert wird. Denken Sie an die Kinder in dieser ganzen Situation. Also da müssen wir was tun. Da kann Europa nicht so einfach weitermachen. Also insofern, der Druck wächst. Ich bin auch fast der Meinung, das Thema Europa von zwei Geschwindigkeiten kommt wieder ins Gespräch. Das heißt, Länder, die sich den Wertekanon nicht verpflichtet fühlen, ausscheren, schauen Sie mal Ungarn, das wird auf Dauer nicht funktionieren mit denen. Also ich glaube, die werden dann in der Freihandelszone mit uns sein, aber manche Sachen doch nicht ganz mitmachen können und dann natürlich auch die eine oder andere Milliarde nicht bekommen.
Das heißt, die Befürchtung ist ja nicht, dass der Euro und die Wirtschaftsprobleme den Kontinent oder die Idee Europa spalten, sondern es könnte die Flüchtlingsfrage sein.
Schauen Sie doch mal, wie wir Schlagzeilen getrieben sind. Die Flüchtlinge kommen durch Griechenland. Griechenland hat die erste Wucht immer abzufangen und auf Lesbos und auf anderen Inseln ist es eine sehr schwere Situation. Europa hilft langsam, aber in dieser Situation haben Sie irgendwas gehört, dass der Tsipras irgendwas im Parlament macht, dass irgendwelche Kredite, irgendwelche Troikas da sind?
Nee,
das interessiert plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Das meine ich damit, dass man das Grundrauschen, das man erzeugt, der eine ist aufgeregter als der andere und da spielen die Zeitungen, da spielt das Fernsehen eine große Rolle. Die Verantwortung, die da drin steckt, wird von vielen falsch verstanden und falsch wahrgenommen. Das heißt, plötzlich spielt so ein Thema, was gerade noch Europa vor dem Untergang zeichnete, gar keine Rolle mehr. Es ist ein neues gefunden und vielleicht in einem Monat wieder ein anderes. Wir müssen anfangen, da ein bisschen vernünftiger zu sein. Und natürlich ist es eine schwere Herausforderung, das eine wie das andere. Aber ich glaube nicht, dass Europa daran zerbricht.
Sie haben ja ein bisschen angeraten, vernünftig zu bleiben, das runterzukochen. Dialog ist ein Anfang. Jetzt gibt es ja was Positives. Der Petersburger Dialog hat wieder begonnen, auch mit den Leuten, um die es eigentlich geht, nämlich mit den Russen. Sie waren in Potsdam zum Petersburger Dialog?
Ja, ich bin da mit drin, involviert in die ganze Veranstaltung. Ich bin ja schon wiederholt unterwegs gewesen, auch in Russland in dieser Frage. Also man sucht natürlich Gesprächspartner, die in beiden Kulturen auch etwas verstehen und auch vielleicht die Sprache verstehen. Und auf der Ebene der normalen Teilnehmer, Gesprächspartner, ich hatte ja viel mit Politik und viel mit auch Vertretern Zeitungen und Fernsehen zu tun, da verständigt man sich relativ schnell. Zum Abschluss setzte sich der Chef der russischen Seite, ein gewisser Herr Nikitin, hin und spielte dann noch einmal den Hardliner. Also es ist noch nicht gewollt im Kreml, dass sich was bewegt. Deutschland ist bereit, weil man natürlich sieht, dass Russland einfach wichtig ist für uns wirtschaftlich, als Nachbar in Europa im weitesten Sinne. Und wir wissen natürlich auch, dass viele internationale Konflikte nicht ohne der russischen Beteiligung gelöst werden. Aber die Russen und dieser Nikitin wollten so schwamm drüber, was wir auf der Krim gemacht haben, schwamm drüber, was wir in der Ukraine gemacht haben. Jetzt tun wir mal so, es ist nichts passiert und wir fangen von neu an. Das wird nicht gehen. Man kann nicht einfach den Nachbarn ein Stück Land klauen und dann sagen, es hat niemand gesehen. Also da gibt es noch viel zu tun. Insofern war es auch klar, dass Putin und Merkel sich zu dieser Zeit parallel nicht trifft, denn die Idee normalerweise war ja, die Regierungen treffen sich, die Regierungschefs treffen sich und dann eine Stufe tiefer, die sozusagen zivile Gesellschaft unterhält sich, Kulturschaffende, Journalisten, Politiker, Wirtschaftsleute. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Sache schon reif. Ich würde mal sagen, in Russland ist die Wirtschaftssituation, sie haben ja schon Jahre der Rezession im Parallel zu diesem Konflikt, es sieht so aus, als ob die Rezession nicht aufhört, die Leute verarmen, der Ölpreis bleibt tief unten. Die Kriege kosten viel Geld. Also ich glaube, der Druck wächst auch in Russland, dass sich da was verändert.
Aber Sie haben erstmal ein gutes Gefühl, dass wieder miteinander gesprochen wird.
Ja, der Grundton zwischen den, sag ich mal, Normalvolk, das ich da traf, war ein ganz vernünftiger. Man konnte auch ohne Vorwürfe miteinander reden. Und ich bin ja erfahren durch die DDR, weiß ich, wenn du in so einer Delegation bist, 10, 20 Leute, immer so eine Gruppe, insgesamt waren es so ungefähr 100 Leute, da weiß ich natürlich, dass dazwischen immer zwei Aufpasser sitzen, die nachher in Moskau oder wo auch immer melden, was hat der gesagt, was hat der gesagt, nehmen wir den nächstes Mal mit oder nicht. Das ist für die Leute zum Teil existenzbedrohend, für mich nicht. Wenn ich dort eine Meinung vertrete, die irgendjemand nicht gefällt, das ist mir wurscht, dann bin ich das nächste Mal vielleicht nicht eingeladen. Ja, dann lebe ich trotzdem weiter, es verfolgt mich keiner. Deswegen in Russland kann das natürlich existenzbedrohend sein. Du bist dann plötzlich abgeschnitten von vielen Dingen. Also das verstehe ich schon, das sage ich denen auch ganz offen und die schauen einen an und da siehst du am Glänzen im Auge, dass die Leute auch wissen, dass ich das sehr verstehe. Und das ist natürlich eine andere Sicht jetzt als jemand, der aus dem Westen sozialisiert kommt und das vielleicht nicht so erfahren hat. Also ich hätte das Gefühl, auf dieser Ebene tut sich was. Auch die Bereitschaft ist da, endlich auch wieder vom hohen Ross runterzusteigen. Aber die Offiziellen wollen natürlich nach wie vor noch also rasseln mit den Säbeln.
Mhm. Zurück zu Deutschland. Wir haben über den Hass gesprochen. Hetzreden in Dresden, Drohungen in Leipzig, in Köln Anschläge.
In Erfurt,
ja, da wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Heute marschiert oder will Tügida eine Demonstration machen. Das sind ja die ganz harten. Und wenn man wieder nach Sachsen schaut, in Freiberg müssen 200 Polizisten Flüchtlinge schützen vor 400 Demonstranten. Die Stimmung ist schon umgekippt oder wie würden Sie das beurteilen?
Nein, das ist nicht die Stimmung. Es gibt einen radikalen Kern, der mischt sich aus Pegida in allen ihren Facetten als AfD und auch den Neonazis. Wenn Sie hier in Erfurt schauen, diese Leute, die da dem Sportlehrer aus Hessen zuhören, der Wir sind das Volk ruft. Ich glaube, das sind nur die Thüringer in der Lage, sich so eine Unsinnigkeit, so eine Comedy-Show anzuhören und dann zu applaudieren. Also dass da sich natürlich sehr, sehr wohl sozusagen der braune Rest mit dem Kleinbürger mischt. Wir müssen nur aufpassen, als ich jetzt in Potsdam war, bin ich auch von Kollegen, die zum Teil aus Bayern kamen, zum Teil aus Baden-Württemberg oder aus dem Norden. Ich bin mindestens dreimal darauf angesprochen worden mit dem Hinweis, ach naja, sie sind ja nicht aus Sachsen, bei ihnen ist ja nicht so schlimm. Das heißt, Dresden und Sachsen haben einen ganz schweren Schlag abbekommen. Diese 25 Jahre Aufbauarbeit, die meisterhaft geleistet haben. Sachsen steht ja finanziell in vieler Hinsicht besser da als wir oder andere neue Bundesländer. Dass das gerade alles den Bach runtergeht, dass die Leute sagen, oh, die sprechen ja nicht nur komisch da in Dresden, das sind auch komische Menschen. Und die schaden uns insgesamt in Deutschland. Das heißt also, diese Stimmung kippt gerade und Sachsen wird schon stigmatisiert als etwas Schlechtes, als etwas Unangenehmes, mit dem willst du nichts zu tun haben. Da muss Thüringen aufpassen, ob sie mit Hilfe eines, wie gesagt, hessischen Sportlehrers, der hier plötzlich über Nacht ein dickes Auto bekommen hat auf Staatskosten, er hat ein schönes Büro bekommen, er bekommt ein Gehalt, die Leute, die da unten klatschen und mit ihm Lügenpresse rufen, die bekommen nicht einen Bruchteil des Geldes, was dieser Mensch auf Steuerkosten hier bei uns bekommt. Und dieser ruiniert dann auch noch den Ruf von Thüringen. Also ich glaube, es ist an der Zeit, dass hier mal ein bisschen Vernunft reinkommt. Und es ist an der Zeit, dass Leute, die auf dem Sofa liegen, sagen, na ja, es wird schon nicht so schlimm werden, mir geht's gut, warum soll ich mich damit beschäftigen, dass die mal vom Sofa runtersteigen und auch mal deutlich sagen, hier in Erfurt, kommt Jungs, macht hier raus, geht in irgendein Gewerbegebiet im Norden, macht's dort, aber versucht hier nicht unser schönes Thüringen und unser schönes Erfurt in Misskredit zu bringen.
Naja, es geht ja mehr als um Misskredit, es geht ja um die Frage, was jeder für eine Haltung hat. Das heißt, dann aufstehen, diskutieren, auch mal demonstrieren, zumindest sich einbringen und sich äußern und Stellung beziehen.
Ich meine damit was ganz Praktisches, dass man einfach sagt, wir werden nicht nur jetzt sagen wir moralisch einen Nachteil haben, wir werden richtig praktischen Nachteil haben. Also jemand, der so schlecht angesehen ist wie Dresden ist, da fahren Leute nicht hin, da wird der Tourismus zurückgehen. Der ist ja schon dadurch, dass man mit Russland diese Konfliktsituation hat, schon deutlich zurückgegangen. Also es kamen sonst viele Russen nach Dresden, brachten viel Geld mit. Wenn dann noch der eine oder andere nicht kommt aus dem Westen, aus Westeuropa, das wird natürlich sich bemerkbar machen. Und so ist es dann, so summiert sich das Ganze zwischen ja nicht wissen, ob man was tun soll oder nicht tun soll. Und am Ende stellt man fest, man ist plötzlich viel zu spät dran und drumherum ist alles schon passiert. Das heißt also, es gibt einen guten Grund für den soliden Mittelbürger, in Erfurt, in Thüringen, sich endlich mal dagegen zu wehren, dass man auf diese Art und Weise vereinnahmt wird.
Sagt Sergei Lochthofen, über Polen reden wir das nächste Mal, die haben gewählt.
Ja, aber es ist ein Dilemma für uns, es ist ja eigentlich das gleiche Thema, es geht ja weiter, dass die Nationalismen überall wieder zunehmen. Das heißt, Europa wird bedroht, nicht nur, dass man in der Summe bei einem Thema, was sehr wichtig ist, den Flüchtlingsstrom, nicht zu vernünftigen Beschlüssen kommen, sondern auch in jedem einzelnen Land passiert etwas. Die AfD bei uns noch klein, in Polen ist halt so eine Form von AfD, Kaczynski schon wieder an der Macht dann dran. Und das heißt, Europa wird wieder schwerer zu steuerbar sein. Das ist nicht gut in einer Zeit, wo wir eigentlich schnelle Entscheidungen, gute Entscheidungen brauchen.
Sagt Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen eine sehr schöne Woche.
Ich wünsche unseren Zuhörern vor allem eine schöne Woche.
Tschüss.